Und es ist jetzt natürlich eine besondere Ehre, den Professor Gunter Sturm anzukündigen. Er ist eigentlich Mr. Insektengiftallergie, seit fast schon Jahrzehnten eine Institution, leitet das Allergieambulatorium am Reumannplatz und ist auch an der Universitätsklinik für Dermatologie und ist ganz wesentlich Autor der europäischen Leitlinien zum Management genau dieses Themas. Also wer könnte berufener sein, zum Giftstachel etwas zu sagen?
Ja, danke, lieber Stefan, für die nette Einführung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird natürlich jetzt nur relativ oberflächlich sein, weil wir können in einer Viertelstunde jetzt nicht Diagnostik, Therapie und allgemeine Dinge abklären, aber vielleicht ein paar interessante Dinge. Und vor allem, es gibt im Bereich der Insektengiftallergie eigentlich auch einige Mythen, die jetzt zunehmend eigentlich entmystifiziert worden sind. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was habe ich jetzt für relevante Insekten? Hauptsächlich Verursacher sind eben die Wespen von allergischen Reaktionen. Warum? Die Wespenvölker werden sehr, sehr groß im Herbst und dann kommt es zu Nahrungsmangel und dann ernähren sie sich nicht mehr nur von Nektar, sondern wollen dann auch Fleisch und Süßes von uns und dadurch kommt es eben zu Konfliktpunkten. Die Hornisse selber sticht sehr, sehr selten, schaut sehr wild aus, ist sehr groß aus, ist aber nicht gefährlich, also die hat eigentlich mehr Angst vor den Menschen als wir vor ihnen, aber der Stich ist schmerzhafter, er tut mehr weh und dadurch besteht eben der Mythos, dass die Hornissen sehr, sehr gefährlich sein sollten. Aber sie stechen selten und allergologisch gesehen haben sie ein ähnliches Gift wie die Wespen, deswegen brauche ich jetzt nicht eine Extra-Diagnostik machen, das reicht vollkommen aus, Wespengift zu bestimmen, wenn ich jetzt Verdacht habe auf Hornissen- oder Wespengiftallergie. Und der Mythos, 7 Hornissenstiche töten ein Pferd und 3 einen Menschen, das kursiert noch immer teilweise im ländlichen Bereich, aber das ist natürlich ein absoluter Blödsinn. Wenn wir jetzt Biene Hummel anschauen, also die Biene selber wird während dem Pollenflug so gut wie nie stechen. Ja, die Bienen wissen, dass sie verenden, wenn sie stechen. Das ist jetzt nicht so, dass wenn sie jetzt sticht, sofort tot umfällt. Die fliegt schon noch weg. Das ist jetzt kein sicheres Zeichen, dass das eine Wespe war, aber sie verendet dann in den nächsten Stunden und deswegen überlegt sie sich sehr gut, ob sie sticht oder nicht. Und die Hummel, da hat sie eben den Mythos gegeben, eine Hummel kann nicht stechen, sie kann sehr wohl stechen, aber sie tut es sehr, sehr selten. Ja. Teilweise ist der Stichapparat auch sehr schwach. Auch eine Hummel wird quasi nie bei uns jetzt in unseren Breiten stechen. Wo gibt es eine Hummelallergie? Teilweise in Holland oder so, wo es diese Plantagen gibt. Hummeln sind extrem gute Bestäuber. Ja. Also die Bienen sind sehr wählerisch, wenn man die hinstellt und das gefällt ihnen jetzt diese Obstplantage nicht, dann fliegen sie woanders hin. Ja. Die Hummeln stellt man hin und bestäuben alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Ja. Also deswegen nehmen jetzt die Hummeln zum Bestäuben immer mehr zu, aber Hummelallergie habe ich jetzt in den letzten 20 Jahren also vielleicht zweimal gesehen. Also wenn man jetzt die Verteilung anschaut, ist das meiste eben 75% der Allergien werden durch die Wespe verursacht, 25% durch die Biene und sehr, sehr selten eben durch Hummeln und Hornissen. Diagnostisch jetzt noch dazu gesagt, Biene und Hummel kann man ungefähr in einen Topf werfen, ist nicht so ähnlich wie Wespe und Hornisse, aber wenn es jetzt nicht unbedingt beruflich bedingt ist, reicht es in Österreich eigentlich auch aus, Bienengift zu bestimmen, wenn man Bienen und Hummeln erfassen will. Ganz kurz zu den Hornissen, weil das jetzt auch immer ein Thema medial ist. Sie sehen, also die Vespa cravo bei uns verbreitet ist so im eurasischen Raum, aber auch jetzt in Nordamerika eingeschleppt. Wie gesagt, allergologisch von geringer Bedeutung, aber ein sehr impressives, eindrucksvolles Insekt. Aber was wir noch haben, wir haben natürlich unterschiedliche Hornissen weltweit. Die Vespa orientalis und die Vespa velutina. Und die Vespa velutina, vielleicht haben Sie in der Zeitung das gelesen, ist eingeschleppt worden schon länger in Frankreich, in Spanien. Also Sie sehen so diesen orangen Bereich hier. Also da haben wir schon die Vespa velutina. Teilweise ist es in England schon gesichtet worden und auch bei uns einzelne Nester. Was bedeutet das jetzt für uns? Also im Prinzip, wenn wir jetzt die Wespe von uns anschauen, sie ist eigentlich nicht aggressiv, Stiche sind selten und die aber hohe Kreuzreaktivität, wie schon erwähnt, zwischen den Wespenarten, daher brauchen wir da keine großen Gedanken machen. Die Vespa velutina schaut jetzt etwas anders aus, die erkennt man eigentlich sofort, weil sie nicht rötlich gefärbt ist, sondern eher schwärzlich gefärbt, ist jetzt etwas aggressiver. wie unsere Vespe, die Vespa Cravo, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie auf Menschenjagd geht. Ja. Das Problem ist eher für die Imker, für die Bienen, weil die Bienen als Beute sehen und da kann es schon sein, dass dann die Bienenvölker deutlich reduziert werden. Aber allergologisch gesehen, also das Hauptallergen von Vespa velutina und Vespa cravo ist nahezu ident. Also man kann es auch mit Wespengift diagnostizieren und behandeln. Also eventuell für Imker ein Problem und für deren Bienen, aber nicht für uns jetzt aus allergologischer Sicht. Was kann ich jetzt für Reaktionen haben, wenn mich ein Insekt sticht, egal ob Biene oder Wespe? Also eine normale, da war ja die Definition, was ist normal nach einer Gelse oder nach einem. Bei der Biene, Wespe kann man das schon ungefähr sagen, also so eine Quaddel von 1 cm groß mit leichten Erythem, das ist eine Normalreaktion. Von einer gesteigerten Lokalreaktion spricht man dann, wenn ich eine sehr große Reaktion habe und definitionsgemäß eben über 10 cm und über mindestens 24 Stunden anhaltend. Meistens halten diese Reaktionen länger an und sind sehr unangenehm, per se aber jetzt nicht gefährlich. Ja, also auch im Halsbereich außen keine gefährliche Reaktion, schaut natürlich sehr eindrucksvoll aus. Was man aufpassen muss, wenn ich solche Reaktionen habe, natürlich kein Insekt verschlucken. Das ist nie gut, aber bei diesen Patienten und Patientinnen natürlich besonders schlecht. Und als letzte Reaktion, die gefährlichste Reaktion, habe ich natürlich dann die systemischen Reaktionen, die auch eine sehr große Bandbreite haben. Also das reicht eben von generalisierten Hautreaktionen, die sehr wild ausschauen, aber harmlos sind, bis eben zu sehr gefährlichen Kreislaufreaktionen, Bewusstlosigkeit und Herzstillstand. Wie häufig ist jetzt eine Insektengiftallergie in Österreich? Wir haben uns das schon eigentlich vorher mittlerweile auch schon etlichen Jahren angesehen. Durch eine Umfrage haben wir gesehen, also wir sind im europäischen Schnitt, also ungefähr 3% der Bevölkerung haben eine systemische Reaktion. Das ist umgerechnet ungefähr 300.000, also so wenig ist das nicht. Aber wie gesagt, nicht alle reagieren sehr schwer. Und die gesteigerten Lokalreaktionen sind sogar noch häufiger, also ungefähr 400.000 in Österreich leiden darunter. Wenn ich jetzt eine gesteigerte Lokalreaktion habe oder wenn jetzt wer kommt zu mir, der so eine Reaktion hat, ist prinzipiell keine Diagnostik notwendig, weil konsequenzlos. Aber viele wollen natürlich eine Diagnostik haben, man kann es machen, man muss nur dazu sagen, wenn dann IgE-Werte rauskommen, die können sehr, sehr hoch sein und das ist bei der Insektengiftallergie generell der Fall. Die Höhe des spezifischen IgE-Labels hat keine Korrelation mit dem Schweregrad. Man kann ganz, ganz wenig IgE haben und schwer reagieren. Man kann sehr viel IgE haben und kaum reagieren. Also das ist ein bisschen eine paradoxe Situation. Wenn man jetzt IgE bestimmt, das ist eine Diplomarbeit von einem Studenten, der bei uns mitgearbeitet hat, sieht man schon, dass über 80% auch IgE nachweisbar haben. Also es dürfte schon ein IgE-Mechanismus sein, ein sogenannter verzögerter IgE-Mechanismus, aber der genaue Mechanismus ist nicht ganz klar. Und man sieht, wir haben auch gesehen, und das sieht man auch in der klinischen Praxis, dass viele, also über 80%, sehr große Reaktionen haben, also bis zu 20 cm teilweise sind ganze Arme, also ist das ganze Bein oder der ganze Arm geschwollen. Das ist natürlich schon sehr beeinträchtigend. Das bleibt im Schnitt 7 bis 10 Tage, also auch sehr lang. Kann mit einer Lymphangitis einhergehen, auch leichten Fieber mit allgemeinen Symptomen. Also es ist nicht so lustig, nicht gefährlich, aber nicht sehr angenehm. Und 20% haben dann überhaupt sehr, sehr große Reaktionen, die dann noch viel unangenehmer sind. Wenn ich jetzt eine systemische Reaktion habe, ist prinzipiell schon eine Diagnostik notwendig. Ich muss ja dann entscheiden, ist eine Sensibilisierung da und was mache ich? Es gibt, lustig ist jetzt, es sind jetzt noch ein paar so Fakten und Mythen. Früher hat es immer geheißen, Bienenstachel sollte eben entfernt werden, aber sehr vorsichtig. Ja, die alten Leitlinien waren noch so, dass man gesagt hat, ja, man muss noch schauen, also man muss eine Kreditkarte nehmen oder den Stachel sehr vorsichtig abkratzen, damit man den Giftsack eben nicht ausdrückt, also und sonst noch mehr Gift in die Haut kommt. Das hat man aber gesehen, es war ein kompletter Blödsinn. Ja, also der Giftsack ist ein muskulärer Apparat, der pumpt Gift ständig hinein, solange der Stachel in der Haut ist. Das heißt, wenn Sie lange überlegen, länger als 20 Sekunden überlegen, ist das gesamte Gift dann schon in die Haut transferiert. Deswegen 90% des Gifts sind in 20 Sekunden drinnen. Deswegen schnell raus, dann bringt es vielleicht was. Aber wenn Sie jetzt überlegen, wie Sie den Stachel entfernen, dann können Sie ihn gleich drinnen lassen. Und es gibt auch ein paar generelle Überlegungen zur Insektengiftallergie, wenn Sie vielleicht nicht so oft damit zu tun haben. Früher hat es immer geheißen, es muss eine Hautreaktion da sein, also eine Urtikaria ist obligat, damit es eine allergische Reaktion ist. Dem ist eben nicht so. Also es gibt doch fast 20%, die keine Hautsymptomatik haben und gerade die haben dann eigentlich sehr schwere Reaktionen. Das ist schon fast ein Indikator für schwere Reaktionen. Das ist das, was der Dozent Hemmer angesprochen hat. Die haben meistens so Mastzellerkrankungen im Hintergrund, wo es dann eher auf die Kreislaufschiene geht. Und was auch noch echt interessant ist, ein kurzes Zeitintervall, also zwischen Stich und Symptomen. Also es gibt im Prinzip zwei Reaktionsmuster, also einerseits die schweren Reaktionen mit Blutdruckabfall, mit Bewusstlosigkeit, das haben wir eben selber bei Stichprovokationen gesehen, das geht extrem schnell, also innerhalb von 4-5 Minuten können Sie einen kaum messbaren Blutdruck mehr haben. Das tritt aber auch sofort auf und das tritt in aller Regel nicht eine halbe Stunde später auf, nach einem Stich oder eine Stunde später. Da kommen dann die milden bis moderaten Symptome, also so nach 15-20 Minuten. Also wenn Sie sehen, eine Urtikaria, ein Angioödem, das schaut wild aus, aber da können Sie sich entspannt zurücklehnen. Da passiert nichts mehr in aller. Also da kommt keine Kreislaufreaktion mehr nach. Also das sind die Reaktionen, die brauchen einfach Zeit, bis die Flüssigkeit in die Haut eben diffundiert. Und das ist eben, wie gesagt, dann eher das Ende der allergischen Reaktion. Also der Mythos, ohne Hautsymptome keine Anaphylaxie, ist schon lange widerlegt. Wir wollten eigentlich zeigen, dass wenn jetzt Stiche im Kopf-Hals-Bereich erfolgen, dass die Reaktionen eventuell stärker sein können. Und haben da eben so histologische Präparate, also vom OPs quasi von Hautexzisionen, so Randstücke, und haben da einfach 100-mal reingestochen und geschaut, wo bleibt der Stachel liegen. Und man sieht hier, das ist eben der Rücken und da bleibt der Stachel eigentlich wirklich in der retikulären Dermis liegen, wo eigentlich keine Gefäßversorgung ist. Und deswegen war eben die Hypothese, okay, da habe ich vielleicht leichtere Reaktionen, während wenn ich jetzt in das Gesicht schaue, geht der Stachel wesentlich tiefer rein in die Subcutis, dort ist eben ein Gefäßplexus, da kann eben das Gift wesentlich schneller prozessiert werden. Wäre eine super Geschichte gewesen, dann hätten wir es wahrscheinlich sehr, sehr hoch publizieren können, aber wenn man jetzt die Statistik anschaut, Sie sehen hier, also schwere Reaktionen im Kopfbereich oder bei anderen Stichreaktionen, es ist eben eher geringer und die Publikation heißt auch, dass die Reaktionen sehr, sehr eindrucksvoll ausschauen, aber nicht gefährlich sind. Also das ist immer wieder auch bei Notärzten so, dass die sehr beeindruckt sind. Natürlich schaut das wild aus, ja, wenn das gesamte Gesicht geschwollen ist, ist aber per se nicht gefährlich, wenn jetzt der Lagensbereich nicht betroffen ist. Also der Mythos, Stiche im Kopf-Hals-Bereich, auch noch in alten Leitlinien drinnen, dass das schwere Reaktionen verursacht, kann man auch ganz klar sagen, nein. Diagnostisch möchte ich eben nur ganz, ganz kurz eingehen, weil wir eben sehr wenig Zeit haben. Es gibt im Prinzip den Hauttest, die Pricktestung, Intrakutantest ist der Standard, wo man eben leicht kleine Giftmengen in die Haut einbringt. Die IgE-Bestimmung, die mittlerweile sehr sensitiv geworden ist, und es ist immer gut, eine Kombination zu haben. Also wenn jetzt ein Test negativ ist und die Reaktion ganz klar ist, aufpassen, jetzt sagen Sie haben keine Allergie, da muss man schon noch kombinieren und es gibt dann auch noch Spezialtests. Wir haben auch so eine Daumenregel entwickelt für das relevante Gift. Das ist oft auch ein Problem, wenn ich jetzt doppelt positive habe. Das kommt sehr häufig vor, bei 40-50% der Befunde. Und dann kann man eben ungefähr sagen, also wenn das Wespengift dreimal so hoch ist wie das Bienengift, kann ich mir ziemlich sicher sagen, dass das Wespengift das relevante Gift für die Therapie ist. Und bei der Biene muss es ein bisschen höher sein. Also fünfmal so hoch wie das Wespengift. Und auch da kann ich dann ziemlich sicher sagen, das ist jetzt das Gift, mit dem ich therapiere. Aber wie gesagt, die Diagnostik, die kann so ausarten, so komplex, das sind nur so ein paar Faustregeln. Von der Behandlung her, ich sage immer, Notfallset ist eine Notlösung, weil es immer ein Problem ist mit dem Mitführen, mit dem Anwenden. Wenn man jetzt ein kleines Notfallset ausstellt, würde ich vom Antihistaminikum ein Levocetirizin nehmen. Warum? Levocetirizin ist in allen Studien besser wirksam bei Urtikaria, bei Angiodämen, bei Rhinitis. Also Levocetirizin ist einfach das stärker und länger wirksame Antihistaminikum. Und bei den Corticosteroiden Methylprednisolon, auch da, warum? Ich habe 40 Milligramm Tabletten, ich brauche nur 2 Tabletten statt 4 Tabletten vom normalen Prednisolon. Aber Sie machen nichts falsch, wenn Sie Prednisolon geben, aber das sind einfach die Überlegungen dahinter. Wir haben 2 Autoinjektoren, Jext und Epipen, erhältlich. Das Problem ist nur, 99% glauben, sie können ihn richtig anwenden. Das war auch eine Diplomarbeit bei uns, aber nur 58% schaffen es dann wirklich. Wenn Sie sagen, ja, zeigen Sie es her, und der Klassiker ist natürlich Kappe runter, umdrehen und Injektion in den Daumen. Also immer, wenn jetzt wer sagt, bitte erkennt sich aus, lassen Sie sich das vorzeigen und wirklich kontrollieren, ob das auch wirklich funktioniert. Wann leitet man jetzt eine Immuntherapie ein? Also es ist möglich bei Patienten mit generalisierten Hautsymptomen, wenn die Lebensqualität eingeschränkt ist. Man soll es unbedingt machen, wenn jetzt respiratorische oder kardiovaskuläre Symptome auftreten und wenn jetzt Bewusstlosigkeit oder gar Herzstillstand aufgetreten ist, ist sehr wichtig. Und wichtig ist auch, diese Patienten haben kein erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen. Also die brauchen unbedingt so schnell wie möglich die Therapie. Die Immuntherapie ist höchst effektiv, ist wahrscheinlich die wirksamste Immuntherapie, also Therapie, die es gibt im Allergiebereich. Beim Wespengift haben wir fast 100%, beim Bienengift ist so um die 80-90%. Das hat unterschiedliche Gründe, weil eben das Bienengift auch mehr Allergene hat und wahrscheinlich dadurch schwerer standardisierbar ist. Schnelles Abdosing, mehr Nebenwirkungen, das war auch ein sehr diskutiertes Thema. Sie sehen hier, also früher hat man länger aufgeimpft, eine Woche stationär, und der Randolph Prehler hat das erste Mal gezeigt, umso kürzer man therapiert, umso weniger Nebenwirkungen hat man auch, und das hat sich mittlerweile eben so eingeprägt, dass man jetzt stationär eigentlich nur mehr 2 bis 3 Tage impft. Und wir haben in Graz dann auch noch ein 7-Wochen-Protokoll entwickelt mit Depotpräparaten, also wo man jetzt in 8 Injektionen in 7 Wochen auf die Höchstdosis kommt, das verwenden wir auch schon in der Routine, funktioniert gut mit Wespengift, das ist aber auch schon publiziert und die Bienenstudie ist gerade erst beendet. Da haben wir auch Stichprovokationen gemacht, um zu zeigen, dass die Immuntherapie auch unmittelbar wirksam ist. Also man kann eine Woche nach Erreichen der Haltungsdosis schon provozieren, ist auch wichtig für Ihre Patienten und Patientinnen, der Schutz ist unmittelbar nach Erreichen der Haltungsdosis da, aber man muss es 3 bis 5 Jahre lang fortführen, um diesen Schutz auch zu gewährleisten. Und zum Schluss jetzt noch 3 oder 5 Jahre, da gibt es keine eindeutigen Studien, etliche Studien für milde bis moderate Reaktionen sagen eben 3 Jahre, die meisten Studien tendieren eher zur längeren Therapiedauer, 5 Jahre, wenn jetzt eben die Reaktion moderat oder schwer war. Die Guidelines sagen eben, die europäischen 3 Jahre mindestens, 5 Jahre bei schweren Reaktionen und lebenslang sollte man überlegen, eben bei stark exponierten Bienengiftallergikern, weil Bienengift ein Risiko ist für Rückfälle, bei sehr schweren Initialreaktionen auch da höheres Rückfallrisiko und, was weniger bedacht wird, systemische Nebenwirkungen während der Immuntherapie, das erhöht eben auch das Risiko von Rückfällen dramatisch. Und jetzt komme ich auch schon zur Zusammenfassung, also die Hauptauslöser in der Insektengiftallergie sind die Wespen. Mögliche Invasion von Vespa velutina aus allergologischer Sicht beunruhigt uns das nicht. Angenehm im Gesichtsbereich, Sie haben gesehen, schaut sehr, sehr eindrucksvoll aus, ist aber nicht gefährlich. Diagnostik geht mittels IgE-Bestimmung Hauttest relativ gut, bei, würde ich sagen, 90-95% der Patienten. Immuntherapie ist hocheffektiv, der Trend geht zu kürzeren Protokollen, es macht keiner mehr ambulantes Aufimpfschema über 4 Monate, also da hat sich viel getan. Und Behandlungsdauer, je länger generell, umso besser, mindestens 3, besser 5 Jahre. Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, ich hoffe, es war ein bisschen interessant für Sie.
Lieber Gunther, herzlichen Dank dafür, ein Forschungsleben in 15 Minuten. Ich gratuliere. Naja, hier habe ich eine sehr praxisrelevante Frage aus dem Chat für dich. Wie schaut das mit der Haltbarkeit des EpiPens oder Adrenalinpens im Allgemeinen bei Außentemperaturen von über 40 Grad aus?
Das ist schwer zu sagen. Also empfohlen sind nicht über 25 Grad. Wenn man natürlich auf Urlaub ist, wird man es dann ständig kühlen können. Solange die Flüssigkeit klar bleibt, würde ich es weiterverwenden. Nur wenn man jetzt wirklich in einem Gebiet ist, wo es so heiß war, dann würde ich mir danach einen neuen Pen besorgen. Aber natürlich verabreichen, wenn die Flüssigkeit klar ist, wenn es notwendig ist.
Professor Jarisch.
Ich würde dich noch um eine Wortspende zum Beta-Blocker und ACE-Hämmer bitten.
Ja, das habe ich jetzt ausgelassen, weil das hätte den Rahmen gesprengt. Also wir haben eine Multicenter-Studie gemacht auf europäischer Ebene mit 26 Centern und es ist ganz klar, dass im ACE-Hämmer Beta-Blocker kein Risikofaktor sind für Nebenwirkungen, auch nicht für schwerere Stichreaktionen. Es ist keine Kontraindikation mehr. Ja, es ist auch jetzt schon in der Fachinformation nur mehr nicht mehr als Kontraindikation drinnen. Und in den neuen europäischen Guidelines wird es dann noch stärker empfohlen. Es ist in den alten schon drin, dass man es belassen kann, aber es ist jetzt sehr klar, ACE-Hämmer-Beta-Blocker vollkommen egal.
Vielleicht darf ich noch ganz kurz eine aus dem Chat noch einmal die Frage: Was ist VESV5?
VESV5, war das in meinem Vortrag? Oder?
Es ist hier die Frage
im okay. Chat. Okay, ja? VESV5 ist im Prinzip das Antigen 5, das Hauptallergen der Wespe. Nachdem wird das Therapiegift standardisiert und das ist wirklich ein relevantes Gift. Bei dem Bienengift wäre das Pendant zum Hauptallergen des APM1, ist zwar ein anderes Allergen, aber nachdem wird das Bienengift standardisiert.
Letzte Frage, Frau Professor Blicker.
Ja, und zwar interessiert mich, Sie haben das jetzt bis jetzt immer so geschildert, dass es entweder Bienenallergiker gibt oder Bienengiftallergiker oder Wespengiftallergiker. Gibt es auch welche, die beides haben und kann man dann beide Immuntherapien anwenden oder ist das nicht notwendig?
Ja, also das ist eher, also klinisch relevant selten, ja, also serologisch, es gibt sehr viel Doppelpositive. Es gibt einige, die haben tatsächlich eine doppelte Allergie. Da therapiert man auch mit beiden Giften. Also wir haben es praktisch, machen wir es so, wenn wir es nicht unterscheiden können und die Reaktion sehr schwer war und wir wirklich echte Sensibilisierungen haben für Bienenallergene und Wespenallergene, dann machen wir es mit beiden Giften. Wenn die Reaktion nur leicht war, dann machen wir es meistens nur mit dem Relevanteren. Also meistens ist Wespengift relevanter, weil die Bienen jetzt nicht so konfrontativ sind.
Wir müssen weitergehen, weil ich habe noch eine ganz kurze Frage im Chat, die ich weitergeben muss. Kurze Frage, kurzer Kommentar, was hältst du vom Bite-Away?
Bite-Away. Also Stich, ja. Ja, im Prinzip, der kostet da nicht viel. Also probieren kann man es. Ich würde jetzt nicht auf das Notfallset verzichten, ja. Aber für Lokalreaktionen, für gesteigerte Lokalreaktionen auf jeden Fall. Ich meine, dass die Hitze die Proteine denaturiert und das eventuell, man muss halt schnell sein, ja. Aber durchaus möglich.
Gut, dann darf ich den Vortrag beenden. Offiziell.